Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zum 5. Sonntagsmatinee-Konzert des Mozarteum Orchester Salzburg unter der Leitung von Maestro Andrew Manzi und mit zwei Solisten, die sowohl Weltstars sind als auch Local Heroes. Den Pianisten Herbert Schuch, der hier studiert hat an der Universität Mozarteum und den Mozart-Wettbewerb gewonnen hat und seitdem große Karriere macht. Und dem Bariton, diesmal Bassbariton, Raphael Fingerlos. Er stammt aus dem Salzburger Land, nämlich aus dem Lungau, und er hat ebenfalls Weltkarriere gemacht, unter anderem an der Wiener Staatsoper, und im Herbst wird ihm nur als Beispiel ein Engagement ans Teatro Colón in Buenos Aires führen. Wir freuen uns, dass die beiden mit uns musizieren. Lieben Sie Brahms, so könnte man dieses Programm natürlich auch nennen, in Anlehnung an den berühmten Roman von François Sagan und den darauf beruhenden Film Kultobjekte der 60er Jahre. Wir lieben Brahms immer noch und Sie werden ihn auch lieben, wenn Sie diese Meisterwerke von ihm hören. Das Klavierkonzert Nummer 2 in B-Dur, Opus 83, aus dem Jahr 1881, also da war die Vollendung. Das war ja sein zweites Klavierkonzert und das erste war nicht so wirklich ein großer Erfolg, darunter hat er auch etwas gelitten. Er war aber immer davon überzeugt, dass auch das erste Konzert ein Erfolg werden wird, und so ist es dann auch geschehen. Das zweite Konzert war dann von Anfang an ein Erfolg. Er komponierte bereits seit 1878 daran, vollendete das Werk allerdings erst im Sommer 1881 in der Sommerfrische in Pressbaum im schönen Wienerwald. Ja, damals fuhren die Wiener auf Sommerfrische und es war gar nicht so weit weg. Auch dieses Konzert ist eigentlich eine verkappte Symphonie, wenn auch nicht so extrem wie im Falle des ersten Konzerts. Es beginnt mit einem Allegro non troppo, einem Hornruf am Anfang, einer Emphase, die im Orchester entsteht, und schließlich kommt das Soloinstrument dazu und es entwickelt sich ein ganz klassischer und dennoch von romantischen Gefühlen durchpulster Dialog zwischen Solist und Orchester. Der zweite Satz ist eigentlich ein Scherzo, ein Allegro appassionato, also ein leidenschaftliches Allegro, und ein Nachtstück. Und Brahms hat dazu allerdings etwas geschrieben, was so nicht ganz wirklich zu einem Nachtstück in Moll passt, sondern was beweist, welchen Humor er hatte, einen sehr listigen, etwas hintergründigen und trockenen Humor. Er schrieb an seinen Verleger: In dem Scherzo wollte ich zeigen, wie unnütz die Pauke ist und wie das Pianoforte sie weit ersetzt und überholt im Singen. Naja, er war selber kein Pauker, sondern ein Pianist. Die Pauker mögen ihm diese Meldung verzeihen. Und natürlich konnte er auch für die Pauke schöne Sachen komponieren. Nach diesem sehr romantischen Scherzo folgt ein Andante. Und dieses Andante, das beginnt mit einem Einsatz, mit einer Kantilene des Solocellos, sodass man glauben könnte, es kommt jetzt ein schönes Cellokonzert. Und dieses Andante ist eigentlich eine Art Lied ohne Worte für Soli und Orchester, denn das Cello kehrt dann noch einmal gegen Ende als zweites Soloinstrument zurück. Und wir haben hier einen Satz, den Brahms selber dann sogar für ein Lied verwendet hat, dann mit Worten: Leise fehlte mir der Schlummer, und ein wunderschönes Gebilde, voll tiefen Gefühls und vielleicht auch ein wenig Sommerlaune und auch Sommerschwermut. Dann folgt ein mitreißender Schlusssatz, ein Allegretto grazioso, graziös, es ist nicht immer so graziös, aber es ist sehr wirkungsvoll. Und hier arbeitet Brahms auch mit dezenten Anlehnungen an die ungarische Musik. Er hat ja die ungarische Musik immer sehr geliebt. Man kann auch in diesem Konzert beobachten, wie er sowohl die deutsche Volksmusik nachempfindet, besonders auch im Andante, als auch sich an diverse ungarische Weisen anlehnt bzw. sie neu erfindet, nicht nur zitiert. und das Ganze aber in ein sehr komplexes, harmonisch-kontrapunktisch meisterhaftes Konzert einbindet. Diese ungarischen Weisen, die stammten damals hauptsächlich aus der sogenannten Zigeunermusik, also der Musik der ungarischen Sinti und Roma. Aber natürlich haben auch die Roma-Musikanten ihre Inspiration sich aus der ungarischen Volksmusik genommen. Auf dieses großartige Klavierkonzert folgt dann ein Werk, eigentlich nun von Detlef Glanert. Detlef Glanert, geboren 1960, ist ein sehr erfolgreicher deutscher Komponist, vor allem auch ein Opernkomponist. Er hat schon etliche Opern mit großem Erfolg zu Uraufführung gebracht und sie werden mitunter auch nachgespielt, unter anderem sein Caligula über den alten römischen Kaiser und so weiter. Aber Detlef Glanert hat auch bereits ein reiches Oeuvre geschaffen an symphonischer Musik, an Kammermusik, an Liedern. Und besonders gerne beschäftigte er sich damit, Werke aus der großen Vergangenheit, die ihm nahe liegen, zu instrumentieren. Und er instrumentiert sie nicht nur, er übermalt sie manchmal ein wenig und er schafft auch etwas dazu, was aber immer sehr gut passt. Wir hatten in einer Donnerstagskonzert vor etlichen Jahren schon einmal eine Schubert-Paraphrase von ihm, auch für Gesang und Orchester. Diesmal also 4 Präludien und ernste Gesänge für Bass, Bariton und Orchester, geschrieben in den Jahren 2004 und 2005, nach 4 ernste Gesänge, Opus 121 von Brahms. Das ist also ein Titel, der in seiner Länge fast barock anmutet. Aber so ist es eben, denn Glanert hat zu den 4 ernsten Gesängen von Brahms sowohl 4 Präludien geschrieben, als auch, was er im Titel verschweigt, ein kleines Postludium als Abschluss, also 4 Vorspiele und ein Nachspiel. Dieses Opus 121 ist das vorletzte Werk von Brahms und es entstand im Frühjahr 1896 und wird manchmal als sein zweites Requiem bezeichnet. Glanert hat die Lieder sehr einfühlsam instrumentiert und er reflektiert sie sozusagen in den Vorspielen und im Nachspiel und er schlägt dabei Brücken zur Tonwelt eines Richard Strauss und im grotesken Walzer des dritten Vorspiels, wenn Sie ein wenig die Ohren spitzen, werden Sie auch eine Art nachträglicher Vorahnung, so könnte man das bezeichnen, zur Welt Gustav Mahlers finden. Haben Brahms und Mahler einander gekannt? Ja, sehr wohl. Brahms war sehr begeistert von den Dirigierkünsten Mahlers und hat sich sehr dafür eingesetzt, dass er Wiener Hofoperndirektor werden konnte. Von seinen Kompositionen war er weniger begeistert, er hatte eine eher ambivalente Einstellung dazu. Aber gerade in seinem letzten Ischler Sommer 1896 ist er mit ihm sehr gerne am Ufer der Traun spazieren gegangen und die beiden haben dabei über Gott, die Welt und natürlich die Musik diskutiert und sich eigentlich ganz gut vertragen. Als man dann Mahler einmal fragte, warum er ausgerechnet mit dem alten konservativen Brahms so viel spazieren geht, hat Mahler Goethe zitiert und gesagt, von Zeit zu Zeit sehe ich den Alten gern. Diese Lieder Opus 121 sind wirklich eine Art Abgesang an das Leben, über das Leben. Brahms spürte in dieser Zeit schon sehr gut, dass er wohl nicht mehr allzu viel Zeit haben würde. Er war bereits kränklich und so vertonte er hier 3 Texte aus dem Alten Testament. Ich wandte mich um und sahe, o Tod, wie bitter bist du, und am Anfang davor, denn es gehet dem Menschen. Und am Ende dann einen der berühmtesten Texte aus den Paulusbriefen, also den Briefen des Apostels Paulus, wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete. Und da denke ich auch ein bisschen an Mahler, der ja ähnlich gläubig war, nämlich auf eine sehr offene Art und Weise und der mit diesem Schluss dieses Lieds sicherlich auch sehr viel anfangen konnte. Nun aber bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung. Diese drei. Aber die Liebe ist die größeste unter ihnen. Wir kehren nun zurück in jüngere Lebensjahre von Johannes Brahms, nämlich ins Jahr 1873. Und da komponierte er Variationen über ein Thema von Haydn in B-Dur Opus 56a. Das ist einer der berühmten Irrtümer der Musikwissenschaft und Brahms konnte nicht wissen, dass das Thema, das er da vertont hat, gar nicht von Joseph Haydn stammt. Es stammt aus einer Feldpartie Nummer 6 für Bläser, das waren Harmoniemusiken am Hof der Esterhazys in Eisenstadt und Esterhazer. Das wird im Haydn-Werksverzeichnis zwar mitgeführt, aber es hat sich mittlerweile herausgestellt, dass Haydn höchstwahrscheinlich nicht der Komponist dieser Feldpartien gewesen ist, sie aber unter Umständen zur Aufführung gebracht hat mit seinen Bläsern aus seinem Orchester. Das war meistens eine Musik, die im Freien gespielt wurde. Die war natürlich eher schwungvoll, aber dazwischen gab es auch, wie in dieser Feldpartie, also der Name sagt uns schon, im Freien zu spielen, am freien Feld sozusagen, gab es auch immer wieder besinnliche Abschnitte. Und für ein Andante hat der Komponist, ich nehme an, es war ein Mann, eine Komponistin für so ein Werk wäre damals sehr ungewöhnlich gewesen, so um 1760 herum. Jedenfalls dieses Thema, dieses sehr eingängige Thema, ist der sogenannte Chorale Sankt Antoni. Und das ist ein altes Wallfahrerlied, welches zu Ehren des heiligen Antonius von Padova gesungen wurde und ganz besonders in einer Kapelle der Barmherzigen Schwestern im heutigen Burgenland in der Gegend von Eisenstadt. Und dort hat wahrscheinlich der Komponist seine Inspiration sich hergeholt. Es ist übrigens bis heute nicht hundertprozentig sicher, ob das Stück nicht doch von Joseph Haydn stammt, aber 99-prozentig scheint es sicher zu sein. Brahms jedenfalls verwendete dieses Thema als ein Paradebeispiel für ein Variationenwerk. Er hatte ja die Kunst der sich entwickelnden Variation, der besonders kontrapunktisch gefassten auch, von Ludwig van Beethoven übernommen, weitergeführt und bis zu einer unglaublichen Höhe gebracht. Und das war auch ein Grund dafür, dass Arnold Schönberg dann ein halbes Jahrhundert später schon im amerikanischen Exil einen Essay schreiben sollte mit dem Titel Brahms the Progressive, in deutscher Übersetzung auch Brahms der Fortschrittliche, in dem er bewiesen hat, dass nicht nur Mahler und die Wiener Schule, die zweite Wiener Schule, sondern auch eben Brahms ein Meister der Moderne gewesen ist, nicht was die Tonalität oder Atonalität betrifft, aber was die formale Arbeit betrifft. Und diese Kunst der sich entwickelnden Variationen, die wird hier mit einer derartigen Nonchalance auch präsentiert, dass man eigentlich nicht wirklich ein sehr mathematisches Stück hört, wie man annehmen könnte, nach dem, was ich Ihnen bis jetzt geschildert habe, sondern es ist auch eine Art symphonischer Tondichtung, zu der man sich seine eigenen Bilder vorstellen kann, vielleicht doch eine Wallfahrt, vielleicht auch das schöne Burgenland. Das hieß ja damals nicht so, das war Deutsch-West-Ungarn, als Haydn dort war und auch zu Brahmsens Zeiten war es das noch. Und aus diesem Deutsch-West-Ungarn kam auch einer der berühmtesten Freunde von Brahms, nämlich der Geiger Joseph Joachim. Und da gibt es auch wieder eine Verbindung zur magyarischen Musik. Das Thema wandert in 9 Variationen zwischen Dur und Moll und findet dann im Finale in einer Jaconde, also Brahms hat auch diese barocke Form öfter gerne verwendet, zu einem festlichen und strahlenden Ende, in dem das Triangel auch einmal eine bedeutendere Rolle im Orchester spielen darf. Brahms scheint dieses Instrument irgendwie gemocht zu haben, denn so Triangel-Einsätze solistischer Natur kommen bei ihm mitunter vor. Und ganz besonders prominent in diesem Finale der sogenannten Haydn-Variationen. Ich wünsche Ihnen einen spannenden und schönen Konzertabend.